Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um die Frage, wer wir sind. Sind wir, wie unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach dem Ibiza-Skandal gemeint hat, nicht so oder sind wir es eben doch? Und ich freue mich sehr, das mit zwei spannenden Männern besprechen zu dürfen, die sich in ihrer aktuellen Psychoanalyse angesehen haben, wie wir Österreicherinnen und Österreicher denn so sind und was die Politik vielleicht damit zu tun hat. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Erwin Steinhauer und Fritz Schienlecker.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Herr Steinhauer, man muss Sie ja nicht vorstellen, ich tue es dennoch in zwei Sätzen.
Ich kann mich auch vorstellen.
Ja, stellen Sie sich doch mal vor.
Erwin Steinhauer, werktätiger Pensionist, spannend, neugierig. Ja, schauen wir mal, was auf uns zukommt.
Gut, dann erwähne ich vielleicht noch, dass Sie natürlich Schauspieler sind. Man kennt Sie aus den Polt-Filmen zum Beispiel. Man kennt Sie aber auch als langjähriger Kabarettist, vielfach preisgekrönter. Und vielleicht fangen wir gleich mal mit Ihnen an. Nach der Beschäftigung, was würden Sie denn sagen? Wie sind wir denn?
Wie ich bin?
Na, wie sind wir denn?
Naja, das lässt sich hinein. Wie lange darf der Podcast dauern?
Also wir haben schon ein bisschen Zeit.
Das kann ich auch schnell nicht erklären. Wir haben uns, wie Sie gesagt haben, dieses bekannte Zitat ausgepackt von unserem Bundespräsidenten und haben das aber nur, dieses so sind wir nicht, mit einem kleinen Oder versehen, um diesen hoffnungsvollen Satz des Bundespräsidenten irgendwie zu relativieren. Wir verstehen das aber voll, weil ein Bundespräsident kann ja der Bevölkerung nicht die Wahrheit aufs Auge bicken, so sagt's mir nicht besser, es ist traurig, aber so seid's ja. Das kann er nicht machen. Wir Kabarettisten und Satiriker, wir haben es ein bisschen leichter. Wir können karikieren, überhöhen und können durch leisen Spott den Menschen ein bisschen den Spiegel vorhalten. Und das probieren wir mit so sind wir nicht, oder?
Na, dann probieren wir mal, was Sie denn herausgefunden haben in Ihren Recherchen. Sie waren beide auch, haben auch Feldrecherche gemacht, waren auch unterwegs im Weinviertel am Wörthersee. Und Herr Schindlecker, vielleicht an Sie, jetzt spricht man immer davon, wir sind so eine gespaltene Gesellschaft geworden, seit oder durch oder mit Covid vor allem. Was haben denn Sie beobachtet in dieser tiefen Bohrung?
Naja, grundsätzlich ist es sicher so, dass wir immer schon wahrscheinlich eine gespaltene Gesellschaft waren, dass durch die Covid-Pandemie und durch das Aufeinanderprallen zweier irgendwie eigenartiger Ideologien, nämlich der Impfideologie und der Anti-Impfideologie, Dinge passiert sind, mit denen wir eigentlich nicht gerechnet hätten, dass man, also immer so, ich als Geimpfter hätte nie etwas dagegen einzuwenden gehabt, wenn sich jemand nicht impfen lässt, daraus gesellschaftspolitische, gigantische Ideologien zu zimmern, hat natürlich etwas Lächerliches und wenn etwas lächerlich ist, kann man sich darüber auch satirisch äußern. Das Zweite ist, dass ja auch immer gesagt wird, wir sind eine gespaltene Gesellschaft in die politisch Korrekten auf der einen Seite und in die Normaldenker auf der anderen Seite und es wäre ganz schön, wenn Leute, die normal denken, auch politisch korrekt wären, denke ich. Also hier einen Kompromiss zu finden, wäre vielleicht ganz vernünftig. Wir haben sonst ganz lustige Geschichten herausgefunden, dass zum Beispiel eine der beliebtesten Minderheiten in Österreich die Milliardäre sind. Also die Österreicher sind bereit, sich jede Einkommens- oder Lohnsteuererhöhung gefallen zu lassen, sind aber strikt gegen Erbschaftssteuer. Auch für Leute, die vielleicht vier Generationen vorher zu einem arisierten Vermögen gekommen sind und das ist schon grotesk.
Ja, eine Minderheit, die noch gar nicht so geschützt wird, also nicht politisch, aber doch irgendwie, ich glaube 400 Menschen besitzen 37% des gesamten Vermögens so ist es, genau. Österreich. Und zugleich, Herr Steinhauer, vielleicht können Sie das auch ein bisschen einordnen, zugleich gibt es Umfragen, die letzte vor zwei Jahren, dass über 70% der Österreicherinnen und Österreicher wären für Vermögenssteuern, für hohes Vermögen. Aber politisch ist es aktuell war es mal bei der SPÖ verankert, aber findet sich nicht im aktuellen Regierungsprogramm. Warum wehren wir uns zu wenig, dass das umgesetzt wird, und wieso wehrt sich die Politik so sehr, dass es umgesetzt wird?
Ich glaube, die Politik ist eingeteilt in Für- und Gegenvermögensteuern, weil sie genau wissen, dass es ja keine vernünftigen Argumente gibt, wenn man sagt, dass 1% der Bevölkerung etwa 40% des gesamten Vermögens, das in Österreich in Umlauf ist, betrifft, oder 5% der sogenannten 5% der Haushalte kontrollieren mehr als die Hälfte des Nettovermögens. Das ist doch eine unglaubliche Zahl. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass die Menschen nicht genau Bescheid wissen, was eine Erbschafts- und Vermögensteuer beträfe oder welche Höhe der Einkommen es beträfe. Viele haben einfach nur die Angst, dass dieses lang ersparte Einfamilienhäusl, das sie mit Krediten gebaut haben, noch einmal mit Steuern belegt wird. Ich glaube, dass es dieses kleine Argument ist, weil sonst könnte man das ja vernunftmäßig überhaupt nicht erklären, dass man sagt, die mehr haben, sollen auch mehr leisten und beitragen für unsere, für eine caring economy, wie das so schön heißt.
Ja, und die ja, by the way, ja auch davon profitieren, von Infrastruktur, von Sicherheit, von all dem, so was ja über Steuern auch zur Verfügung gestellt wird. Sie haben sich angeschaut in Ihrem Buch auch die politische Gesamtwetterlage, auch ein bisschen historisch betrachtet, vom Aufstieg Jörg Haiders über Wolfgang Schüssel, der die erste blau-schwarze Koalition zustande gebracht hat, und dann die Sanktionen dazu. Karl-Heinz Grasser kommt auch vor, auch Rene Benko kommt vor. Was würden Sie denn sagen, inwiefern prägt das politische Personal, das wir Österreicherinnen und Österreicher ja auch mit Wahlentscheidungen durchaus auch groß gemacht haben, inwiefern prägt uns das, oder ist das, haben wir uns das so verdient?
Also grundsätzlich ist es so, dass man in der Demokratie selbstverständlich die einem Regieren verdient hat. Das ist ja logisch. Inwieweit hier gegenseitige Prägungen passieren, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich glaube, es sind sowohl die Politiker von der Wählerschaft geprägt, als umgekehrt die Wählerschaft von den Politikern. Was ich meine allerdings ist, dass eine eigenartige und für mich in vielen Punkten auch gar nicht erklärbare Entwicklung stattgefunden hat, nicht nur in Österreich, sondern international, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA sieht, die am Rande ja auch bei uns im Buch drinnen vorkommen, dass eigentlich auch sehr traditionelle Demokratien momentan meinen, mit sogenannten starken Männern, und das ist auch sehr lustig, dass das meistens, und das können wir zwei leicht sagen, weil wir beide selbst alte weiße Männer sind, und dass also jetzt gerade die Weltpolitik von einer männlichen 70-plus-Generation zentral bestimmt wird, wenn man nach China schaut, nach Russland
oder in die USA. Teilweise verurteilte Verbrecher.
Teilweise darunter auch verurteilte Verbrecher sind, dann hat das natürlich langfristige Folgen, die man sich am besten satirisch ausmalt, weil dann kann man wenigstens darüber lachen, sonst vergeht einem dasselbe.
Aber Herr Steinhauer, wenn Sie eben auf die Weltpolitik schauen, wir sprechen heute am 10. Oktober. Mhm. Und jetzt ist gerade ein Fenster aufgegangen und Donald Trump schafft möglicherweise einen Frieden in einer Region, die jetzt 2 Jahre im Krieg war, nämlich im Gazastreifen Israel-Palästina. Und was ich mir nur gedacht habe, und ich bin auch sehr Trump-kritisch, unter anderem auch, weil er Frauenrechte massiv beschneidet, aber was ich mir gedacht habe, ist das jetzt der Moment, wo jemand, der ideologisch komplett planlos ist und das auch immer so gelebt hat und eigentlich nur Kapitalinteressen hat, möglicherweise die beste Person oder die beste diplomatische Person, um das jetzt zu, hinzukriegen?
Ja, was ist denn wirklich passiert? Passiert ist, dass sie sich jetzt einmal darauf geeinigt haben, dass sie aufhören zu schießen, dass die Geiseln, wo die Hälfte tot ist, freigelassen werden und dafür 2000 Palästinenser aus den Gefängnissen freikommen. was mit dem Land in Zukunft passieren soll, wo die Palästinenser hinkommen, wo die Israelis, auf welchem Staatsgebiet leben, das ist ja alles nicht geklärt. Das macht es jetzt, wahrscheinlich ist das der Weg zum Friedensnobelpreis, was überhaupt die größte Frechheit ist. Der Alfred Nobel rotiert im Grabe wahrscheinlich, wenn er das jetzt hört. Es ist nichts geklärt in dieser Problematik. Und wenn es heißt, es ist ein ewiger Friede, den er da gemacht wird, den er da geschlossen hat, dann kann ich nur lachen. Weil, wie gesagt, die Fronten sind nach wie vor gegeben. Die einen sagen, wir wollen ganz, die anderen sagen, wir wollen ganz Palästina und die anderen sagen, from the river to the sea, genau dasselbe. Es ist nichts geklärt.
Nein, es ist nichts geklärt, aber man muss schon sagen, das, was jetzt gerade, und ich möchte das nochmal betonen, wir wissen jetzt nur das, was bis zum heutigen Tag eben auch bekannt ist. Also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon viel schlauer sein. Aber dennoch frage ich mich, ja, warum hat das denn zum Beispiel die Biden-Administration nicht zustande gebracht? Einfach dieses Gespräch, diesen Platz. Und deswegen denke ich mir, also noch einmal, ist vielleicht die Zeit heute bei all diesen Spaltungen, bei all diesen links, rechts, politisch korrekt, Normaldenker, die Zeit für jemand, der komplett pragmatisch auf Interessen gesteuert, wirtschaftliche Interessen, aber sicher kein Kriegstreiber ist, das ist er wahrscheinlich nicht, der Herr Trump, die Zeit, wo, und er ist ein alter weißer Mann, dennoch er derjenige ist, der jetzt was geschafft hat, was halt davor niemand geschafft hat.
Ich glaube, der Biden hat sich das zuerst einmal nicht zugetraut, dass es überhaupt möglich ist. Und ich glaube, dass der Biden auch nicht so ein brutaler Charakter ist, wie der Trump es ist in der Ausübung seiner Macht, weil ich möchte nicht wissen, was der Herr Trump dem Herrn Netanyahu gesagt hat, wenn er das jetzt nicht macht, was da alles als Konsequenzen auf ihn zukommen. Der Typ ist der Biden nicht. Ein bisschen ist es für mich ein Angriff gegen Obama, weil der hätte auch die intellektuelle Qualität gehabt, hier etwas zu ändern, aber der hat es auch nicht gemacht. Es trifft beim Trump wahrscheinlich die Brutalität und diese Art, seine Charaktereigenschaft auf den Tisch zu hauen und zu drohen, am besten, um dieses Problem zu lösen. Es ist ja nicht gelöst.
Nein, es ist nicht gelöst, aber ja, okay, also es trifft vielleicht. Na, gehen wir auf ein anderes Thema, das Sie im Buch auch behandeln, nämlich, wir haben schon kurz angesprochen, dieses politisch Korrekte, das drückt sich natürlich auch viel über Sprache aus und über Sprache haben wir uns in den letzten Jahren auch ganz viel gerieben und auch zerrieben. Andererseits definiert halt Sprache auch immer das, was wir sind. Es ist identitätsstiftend, es ist abgrenzend, wenn man so will. Sie beschreiben auch, dass sozusagen das Österreichische ein bisschen verloren geht. Ich habe zwei Kinder, ich kann das nur bestätigen, dass die könnten auch Berlinerinnen sein. Weil durch den großen deutschen Mediensprachraum natürlich das auch und über Serien, über alles Mögliche gekommen ist. Inwiefern haben wir uns denn da verändert und inwiefern bauschen wir möglicherweise auch diese Sprachkonflikte auf?
Also ich glaube, es gibt da zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Das erste ist das, dass natürlich Sprache sich immer verändert. Das ist uns ja allen bekannt. Und ich glaube, es gibt keine Generation in den letzten 200 Jahren, seit es zu so etwas wie einer Schriftsprache im Deutschen gekommen ist, wo nicht die ältere Generation immer gesagt hat, also die wunderbare Sprachkultur geht jetzt verloren, das beginnt schon 1830, glaube ich ungefähr, dass das behauptet wird. Also das ist nicht wirklich was Neues. Was ich ganz interessant finde, ist, ich bin ein großer Verfechter des Genderns, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es auch ein Ausdruck von politischer Egalität zwischen den Geschlechtern ist. Dass man das auch ein bisschen übertreiben kann, wissen wir auch, und dass das dann manchmal lächerlich klingt, das wissen wir auch, und das können wir schon in Kauf nehmen. Was interessant ist für mich, ist nur, dass diverse rechte Parteien, die sich immer gern als die Vertreter der individuellen Freiheit aufplustern, in dem Moment, wo sie irgendwas zu sagen haben, Beispiel in der Steiermark, Beispiel in Niederösterreich, ist das Erste, was sie machen, sie verbieten etwas. Nämlich sie verbieten zum Beispiel das Gendern. In Niederösterreich gingen sie sogar so weit, dass sie zuerst gedacht haben, sie können das auch auf den Universitäten verbieten, bis sie darauf gekommen sind, dass das vielleicht verfassungswidrig wäre. Also haben sie es aber immerhin in der Amtssprache unterdrückt. Ich halte das für kleinlich und kindisch, ehrlich gesagt.
Mhm. Schwangerschaftsabbrüche in Amerika.
Ja gut, das ist sowieso noch ein ganz anderes Kapitel zusätzlich.
Die Kopftuchdebatte bei uns, solcher so, das gehört alles dahin.
Ja. Aber wie stehen Sie, Herr Steinhauer, zum Thema Sprache und wie dringend soll man das verfolgen? Ich gender auch, nona. Aber in jedem Text, den man schreibt, in jeder Ansprache, die man hält, in jedem Skript, das man vielleicht für eine Kamera lernt, macht es nicht doch ein bisschen kompliziert, diese Beitnennung, dieser Plottisschlag?
Naja, wollen wir das vielleicht auf die Wokeness einmal zurückführen?
Ja. Ja?
Das Eigenschaft von der Wokeness ist ja woke, stay woke. Sei achtsam, pass auf, dass du mit deiner Rede niemanden verletzt. Wenn man sich dazu bekennt, dann ist es doch automatisch, dass man sagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, oder wenn man gendert, dass man diese Endungen dazu sagt. Es gibt allerdings natürlich auch Auswüchse, wo es teilweise lächerlich wird. Aber jeder, der es versucht zu machen, weil er eben der Meinung ist, dass es die Gleichheit der Geschlechter einfach geben muss, der wird dabei nichts Abartiges finden. Das ist so.
Auf der einen Seite, wenn man jetzt woke ist oder sich auch selbst als woke beschreibt, dann ist man quasi kurz vor linksradikal. Und wenn man andererseits sagt, ich habe eine gewisse Heimatliebe, dann ist man kurz vor rechtsradikal. Und beide Dinge, wie Sie jetzt auch richtig gesagt haben, diese Wachsamkeit ist doch was Relevantes, was Wichtiges. Und andererseits eine Hinwendung zu dem Land, in dem ich lebe, ist ja auch was Wichtiges. Warum haben wir das verlernt, irgendwie ein bisschen fluider zu sein? Warum bauen wir bewusst so komische Mauern?
Ich glaube, dass uns das die Politik einredet, dass damit Politik gemacht wird. Ganz einfach. Es geht um Stimmen, das heißt, es geht um Macht. Dasselbe ist jetzt heruntergebrochen auf unser kleines Österreich. Wir können genau verfolgen, wo die meisten Ungeimpften sind und was sie wählen. Ja? Da könnte man auch sagen, das sind auch die, die gegen die Wokeness sind. Also man kann das auch, es wird Politik damit gemacht, es geht um Macht. Und solange das so ist, dass sich die Mehrheit davon was einreden lässt, ist tragisch. Oder siehst du das anders?
Nein, ich sehe das in vielen Punkten gleich, wobei das dazu kommt, was wir auch versucht haben zu analysieren, nämlich dass natürlich der frühere Pasena-Tratsch oder die Stammtischgespräche sind heute Teil einer Allgemeininformation durch die sogenannten sozialen Medien, die sich, wie wir alle wissen, weitgehend unsozial oder asozial betätigen in vielen Bereichen. Und es ist natürlich schon so, dass sehr viel unreflektierter Mist auf eine große Zuhörerschaft trifft. Und es ist eben auch so, dass Dinge, die eine Konfrontation hervorrufen, und je radikaler oder je dümmer ein Statement ist, desto stärker kann es damit rechnen, auf eine größere Zuhörerschaft zu treffen. Und das ist dann auch ein Geschäftsmodell. Also es ist sowohl ein politisches Mittel, das zu tun, als auch für einige gewissenlose Leute ein Geschäftsmodell. Das würde ich schon
sagen. Also
so
für mich ein totaler Reizpunkt war immer das Wort kulturelle Aneignung. Ja. Ich sage, unser Beruf oder mein Beruf des Schauspielers, es lebt nur von der kulturellen Aneignung. Zum Beispiel, ich habe einen Fall erlebt, ich spiele in einer Serie einen homosexuellen Hofrat in höheren Polizeidiensten. Und irgendwann kam dann von der deutschen Seite der Einwand, ihr müsst aufpassen, irgendwann wird ein Heterosexueller keinen Homosexuellen spielen dürfen. Und ich habe gesagt, gut Kinder, das können wir ohne weiteres machen, wenn ihr garantiert, dass kein Homosexueller einen Heterosexuellen spielt. Und dann veräppt aber plötzlich die Diskussion. Ja, Wie soll man damit um? Also ich beschreibe mich woke mit Einschränkungen, weil manches irgendwie zu blöd ist, um es irgendwie zu argumentieren.
Ja, gerade im Schauspiel hat ja die kulturelle Aneignung, also ich glaube, es ist, da kann man wahrscheinlich auch Nuancen unterscheiden, also das sogenannte Blackfacing,
dass
man
daher sich kommt's, ja.
Als schwarzer Mensch sozusagen maskiert oder
die Sternsinger, die armen Sternsinger müssen jetzt ohne Blackfacing herumhatschen.
Ja, dabei habe ich das selber auch gemacht. Ich war auch schon Blackfacing-Sternsingerin.
Wirklich? Ja. Ich sehr verstehe weiblich auch, aber und Blackgefacing. Ja,
aber immer also muss schon am Rande überhaupt das Wahrnehmbaren. Ja. Aber dass es das nicht mehr gibt, das ist, glaube ich, können wir uns wahrscheinlich einigen, dass das in Ordnung ist. Aber natürlich.
Wenn es den Spendenfluss nicht beeinflusst, bitte. Das, ihr habt keinen Schwarzen dabei, na, dann kriegt es von mir keinen
Groschen. Ja, das stimmt, weil da bin ich ja im Auftrag der katholischen Kirche und die lassen nicht mit sich spielen.
Also es gibt, glaube ich, beim Blackfacing, aber wir haben auch in unserem Buch eine ganz lustige Geschichte zu dem Thema drinnen. Also ich finde, natürlich haben Sie völlig recht, dass ursprünglich das Blackfacing war ja nichts anderes als eine Verhöhnung der Schwarzen in Vaudeville-Shows im amerikanischen 19. Jahrhundert. Dass das abzulehnen, ist ja gar keine Debatte. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass man, ich bin selber auch als Moor, wie man damals gesagt hat, bei den Sternsingern gegangen, dass der Moor nicht mehr vorkommt, ist ja ganz lieb und ganz in Ordnung. Wir haben nur, also eine befreundete Schauspielerin hat uns eine sehr eigenartige Geschichte dazu erzählt. Die hat einen Sohn, der ist dunkelhäutig und der wollte unbedingt bei den Sternsingern mitgehen. Und da hat ihm die zuständige Jungschau-Dame gesagt, naja, wir nehmen keine Mohren mehr. Und dann kriegt das Ganze doch eine Dimension, die also schon jenseits des Verträglichen auch in eine völlig falsche Richtung gehen kann.
Das stimmt natürlich. Ich kann eine auch ganz interessante wie kuriose Geschichte zu diesem Thema beitragen aus Hollywood. Disney macht jetzt laufend neue Verfilmungen von alten Disney-Märchen, also so wie Cinderella und so weiter oder Ariel ist auch neu gemacht worden. Und da wollten sie auch Schneewittchen und die sieben Zwerge neu machen und wollten dafür Kleinwüchsige als Zwerge. Worauf eine große Debatte entbrannt ist, dass man das nicht machen darf. Man darf Kleinwüchsige nicht so darstellen als Zwerge. Worauf sich die Gewerkschaft der Kleinwüchsigen aufgeregt hat und gesagt hat, endlich hätten mal mehr als einer einen Job bei einer Produktion. Warum machen wir das nicht? Und am Ende dieser Debatte ist das Schlechtmöglichste für alle rausgekommen. Es werden nämlich jetzt Avatare gemacht. Also jetzt verdient niemand mehr was. Also das nur zum Thema Wokeness und auch, glaube ich, weil da greift das politische Kalkül in einen Hausverstand, greift hinein, dass sich Menschen dann, wenn sie solche absurden Dinge hören, natürlich leichter angesprochen fühlen von rechten Parteien, die das auf den Punkt runterbringen und damit Maximierung von
Politik.
Von,
da haben Sie vollkommen recht, ja, absolut richtig.
Ich habe gelesen bei Ihnen im Buch, Sie sind beide eher in der Fraktion Nörgler zu Hause. Also Sie würden sich beide als Nörgler bezeichnen.
Meine erste Kabarettgruppe hieß Kaif.
Was macht denn das Leben oder die Bezeichnung als Nörgler im Leben als Österreicher in Österreich, macht das Leben besser? Also ist der Nörgler, hat der eine andere Distanz? Oder was ist der Vorteil davon, dass man ein Nörgler ist?
Man kann nicht enttäuscht werden.
Kannst du nicht anders sagen. Ja, ich glaube, bei uns kommt es dazu, dass
und ein Ventil, es ist ein wahnsinniges Ventil.
Ja, ne? Wobei man auch schon sagen muss, also wir sehen uns jetzt sozusagen nicht als von der ideologischen Grundstruktur als Nörgler, sondern wir sehen uns als heitere Nörgler, wenn Sie so wollen, also als Satiriker, die eigentlich mit manchen Überspitzungen, die man auch als Nörgelei bezeichnen kann, eher zum Lachen als zum Weinen
anregen. Wir nehmen uns nicht so ernst als Nörgler.
Ja, da würden Ihnen nicht alle Wiener und Wienerinnen zustimmen, die nehmen sich teilweise sehr ernst in dieser Positionierung. Aber ich denke mir ja oft, ich komme ja aus der Steiermark und bin ja in Wien eine Zurgraste, dass es möglicherweise schon auch ein Lebensmotor ist, ein Überlebensmotor ist, dass man halt manche Dinge, ob politische, vor allem politische oder auch gesellschaftspolitische, leichter verdaut und leichter veratmet sozusagen, wenn man diesen grundkritischen, nörglerischen Impetus hat, weil es dir natürlich immer auch Gestaltungsfreiheit gibt.
Naja, es ist schon so, dass man leichter zum Nörgler werden kann, wenn einem vieles im Leben auffällt, was man gern anders hätte. Nörgeln nur um des Nörgelns willen finde ich einfach langweilig. Ja? Aber wenn es nicht zu tief geht und man sich schön langsam nicht zu viel von der Umwelt und von den Dingen, die auf dich eintreffen, erwartet, dann kann man das Nörgeln ja irgendwie auch als Sport betreiben und sagen, habe ich heute schon genörgelt, na, dann nörgel ich mal ein bisschen herum. Also ich sehe das nicht so ernst.
Das bin ich froh und das hätte ich auch nicht anders erwartet. Ein bisschen Selbstironie, glaube ich, also liest man aus Ihrem Buch ja auch heraus und das ist auch eine wahnsinnig tolle Eigenschaft. Das zeichnet übrigens auch alle Menschen aus, die eher rechts und rechtspopulistisch sind, dass sie genau das nicht haben, weder Hang zu Selbstironie noch Hang zu generell Humor.
Sie haben keine Gelassenheit.
Sie haben keine Gelassenheit? Woran merken Sie das?
Das ist das Allerwichtigste. Eine Gelassenheit ist basisch, würde ich fast sagen. Ja. Ist mit weniger Säure. Und da kann man auch, ich würde mich dann als homöopathischen Nörgler eigentlich bezeichnen.
Ja. Dann haben wir es doch jetzt irgendwie gut definiert. Ich habe schon erwähnt, Sie sind im Weinviertel auch, also es gibt so Szenen, so Rechercheszenen, das kann man ja verraten. Da fahren Sie gemeinsam Roadmovie-mäßig und kommen da auch auf ein Gasthaus, was aber eigentlich kein Gasthaus mehr ist, weil das gibt es am Land nicht mehr, sondern eine Tankstelle und da treffen Sie auf die drei Fs. Und das sind drei Männer, die sich unterhalten und an diesen Unterhaltungen darf man so ein bisschen teilnehmen. Sind denn die, was haben Sie denn von den drei Fs gelernt? Fragen wir mal so.
Von den drei Fs haben wir im Wesentlichen das gelernt, dass also Leute, die nicht grundsätzlich unserer ideologischen Auffassung sind, manchmal ganz interessante Ansichten auch vertreten. Die drei Fs sind ja auch relativ unterschiedlich. Also der eine sehr erfolgreicher Bio-Hühnerzüchter und wird ja da auch unterstützt von seiner Frau Barbara, die ja auch eine starke Persönlichkeit ist. Und bei den drei Fs darf man natürlich auch nicht vergessen, die höchst selbstbewusste slowakische Kellnerin, die in diesem Tankstellen Wirtshaus arbeitet und die sich auch dadurch auszeichnet, dass sie des Deutschen eindeutig mächtiger ist als mancher Weinviertler. Es entstehen da halt, glaube ich, zum Teil ganz gut nachvollziehbare Situationen, wenngleich die auch gelegentlich zur Übertreibung neigen, alle diese Herrschaften, die da vorkommen. Witzig und interessant war für uns vor allem die Tatsache, weil uns das wirklich jetzt inzwischen vor allem im Wald- und Weinviertel untergekommen ist, dass die regionale Gastronomie vollkommen ausgestorben ist, obwohl überall Schilder hängen, ein Ort mit regionaler Wirtshauskultur, und dieser Ort mit regionaler Wirtshauskultur hat dann wirklich eine Tankstelle mit einem kleinen Gastzimmer drin, und wir haben das ein bisschen übertrieben, nämlich...
Ist es in der Steiermark anders?
Dort werden in erster Linie dann sogenannte erfundene niederösterreichische, zum Beispiel kein Wiener Schnitzel, sondern Wiener Neustädter Schnitzel verabreicht. Und sowas haben wir tatsächlich auch schon wirklich live erlebt. Also dass irgendwie erfundene, angebliche Niederösterreich-Gerichte dann an Mann und Frau gebracht wird.
Aber ist das nicht, das finde ich jetzt irgendwie lustig, weil war das nicht genau diese Wiener Schnitzel und Niederösterreich, da hat es doch von der Tagespresse, von dem Satire-Portal, ja, sozusagen diesen Brief, diesen Fake-Brief, wir sind die FPÖ und verbieten euch Gasthäusern jetzt Wiener Schnitzel zu servieren, ja, was dann zu einer Klage und auch zu einer Verurteilung geführt hat, oder? Und es gibt tatsächlich ein Wiener Neustädter Schnitzel. Da hat es jemand trotz aller Berichterstattung ganz ernst genommen, oder?
Aber wir erheben jetzt nicht den Anspruch, dass diese drei Fs, die da in dieser Tankstelle, in der traurigen Tankstelle sitzen, ein Querschnitt der österreichischen Bevölkerung sind. Aber es ist, sage ich, ein Drittel des typischen österreichischen Wechselwählers. Und diese 30%, die kommen uns ja immer wieder bei jeder Wahl irgendwie unter, oder?
Also, um es ein bisschen zu umreißen, also die tendenziell ein bisschen ausländerfeindlich sind, die, was würde man denen noch irgendwie...
Naja, sie sind selektiv ausländerfeindlich, weil zum Beispiel zu der slowakischen Kellnerin sind sie betont freundlich und nett. Ja? Also das ist nicht so, dass sie jetzt alle Ausländer, vor allem sie sagen ja auch dann, Jesus, na, wir haben ja da einen Arzt und der ist Syrer. Und zu dem müssen wir auch freundlich sein. Also, und
Pflegekräfte, Touristen,
Popstars, der Pfarrer ist Afrikaner, ja, der ist auch in Ordnung. Also es ist schon so eine typisch österreichische Geschichte, dass halt alle die einem sozusagen nahe sind und jetzt ja, an, wie man so schön sagt, Migrationshintergrund haben, die werden eh nicht so gleich mit Verboten oder irgendwas anderem Grauslichem belegt. Aber so in der allgemeinen Einschätzung, wenn es einem halt zu Pass kommt und man irgendwo in einer Zeitung wieder gelesen hat, dass angeblich irgendwelche syrische Familien mit 28 Kindern dann also eine große Kinderbeihilfe kriegen und alle sofort durchdrehen vor Wut, das bezieht sich dann halt nicht auf die engere Umgebung. Und das ist schon typisch österreichisch.
Wobei es diese Fälle halt auch wirklich gegeben hat. Also und natürlich. Also,
28 Kinder, glaube ich,
nicht, aber 28, 9, glaube ich. Es waren, glaube ich, 11 Kinder. und es war schon mit Unterstützungsleistungen, wo sich natürlich jede normale Familie, die mit zwei Einkommen und drei Kindern wirklich schauen muss, dass sie um die Runden kommt, sich fragt, was ist denn eigentlich los? Und dann ist es typischerweise immer noch in Wien. Und dann denkt man sich, wenn man nicht in Wien ist, was ist mit diesen Leuten und mit dieser Stadt und mit dieser Politik los? Das ist ja durchaus, finde ich, in der Argumentation schon verständlich. Wenn es dann sind natürlich Einzelfälle, aber dass in so wirtschaftlich schwierigen Zeiten es dann auch zu Ressentiments kommt, die sich dann aufbauen. Und wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, sind ja immer dort FPÖ-Wahlergebnisse besonders hoch, wo es besonders wenig Migration natürlich überhaupt gibt. Und da greifen, so wie wir vorhin schon geredet haben, da greifen dann auch diese politischen Botschaften besonders gut, aber die greifen auch dann gut, wenn es einen Boden grundsätzlich gibt, wo sich Menschen fragen, ist das alles wirklich fair und richtig aufgeteilt?
Natürlich ist das so, ja klar. Wobei man sagen muss, man muss schon den Kleinen, das ist, wie Sie vollkommen richtig sagen, das ist psychologisch verständlich. Intellektuell tut man sich halt schwer, das zu verstehen, wenn Einzelfälle so dargestellt werden, als wäre das der Regelfall. Mhm. Das ist halt einfach absurd. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, ist ja, wie die Geschichtsforschung ja nachgewiesen hat, war es in Österreich so, dass in den 30er Jahren der Antisemitismus in all jenen Gegenden, wo es überhaupt keine jüdische Bevölkerung gegeben hat, bei weitem am stärksten war. Also das zeigt auch die Absurdität solcher Geisteshaltungen schon ein wenig auf.
Und das zeigt auch, wie wichtig es ist und wäre, in die Begegnung zu gehen. Weil immer dann, das kann jetzt der syrische Arzt im Weinviertel sein oder das kann auch einfach nur eine Schulkollegin von meinem Kind sein. Natürlich. Oder ein Kollege. In dem Moment, wo es in die wirkliche Begegnung, in die Kontakt menschliche, ja, ja. Dann lösen sich natürlich viele dieser Stereotype auf, weil wir Menschen sind trotzdem, um es jetzt nochmal zurückzukommen auf Ihren Titel, wir Menschen sind schon so, dass wir grundsätzlich gern in die Verbindung gehen und nicht uns nur abschotten, weil wir sind Herden, wir sind keine Einzelwesen. Oder?
Wir sind Herdentiere.
Wir sind Herdentiere, oder, Herr Steinhaus? Ja. Sind wir nicht Herdentiere?
Also ich glaube schon. Also meine Herde ist zwar klein geworden, ich habe nicht mehr so viele Verwandte, aber wir sind da einer Meinung, absolut. Wir sind Herdentiere, ist ganz klar. Wir ahmen nach. Ja. Aber wir sind keine Lemminge. Das ist auch ein großes, ein wichtiger Punkt.
Wir jetzt
Punkt.
Als Menschen oder wir als Österreicher?
Wir als Österreicher, ja.
Aber warum sind Sie sich da so sicher?
Dass wir keine Lemminge sind? Naja, wer ist wir? Also die Leute, die ich kenne, sind Zweifler, viele sind Nörgler, viele erwarten sie nichts. Die haben es ein bisschen leichter. Der blauäugig immer alles sich schönreden will und mit der rosaroten Brille in die Zukunft blickt, der hat es schwer, weil der wird, wenn er die Zeitung aufmacht, schwer enttäuscht werden. Vor allem jetzt, wo du keine Zeitung aufmachen kannst oder keine Nachrichten hören kannst, wo es nicht um Verbrechen, Krieg, Tod, Nationalismus etc. etc. geht. Also alles ist ja irgendwie, am besten hat es der, der vielleicht überhaupt keine Nachrichten sich anhört, weil das ist schon, wir sind alle psychologisch, wir müssten eigentlich alle betreut werden, damit wir mit dieser Umwelt, die wir jetzt erleben, wirklich auch zurechtkommen.
Das machen ja leider Gottes, sage ich auch leider Gottes, für auf uns Medien gemünzt immer mehr, dass sie eben keine Nachrichten mehr konsumieren. Aber trotzdem, warum sind Sie sich so sicher, dass die Österreicher keine Lemminge sind?
Naja, solange wir noch in so politischen Zuständen leben, nämlich in demokratischen Zuständen leben, wo eben die Wahlen, egal wie hoch zum Beispiel, wie die Stimmen verteilt sind, aber es doch demokratische Gesetze gibt, wie sich Regierungen bilden können, solange das so ist und nicht so wie in Amerika, dass einer sagt, der viel Geld hat, der putzt alles weg, dann denke ich, sind wir noch irgendwie auf der kleinen Gewinnerseite. Und solange diese Strukturen halten, bin ich ein bisschen beruhigt. Nicht sehr, aber ein bisschen.
Na, wie fällt dann abschließend vielleicht die Psychoanalyse aus? Was würden Sie sagen? Was haben Sie gelernt? Was haben Sie noch Überraschendes für uns?
Man kann es in einen Satz zusammenfassen. Das machen wir, glaube ich, am Schluss selber. Mal sagen, wir sind doch so, wie wir sind und nicht so, wie wir nicht sind.
Man muss das Buch umdrehen. Wenn man nämlich das Buch umdreht, sieht man auf dem letzten Bild, dass wir beide die Finger überkreuzt haben.
Gut, also fingers crossed, das ist ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie da waren.
Wir bedanken sehr gerne, danke für das Gespräch.
Und danke auch bei euch fürs Dabeisein, wo ihr das Buch finden könnt und kaufen könnt, das hänge ich euch in die Shownotes. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.